Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Kati Hartinger und Christian Oehmicke.
Es ist Tag 1 nach dem Rekordbreak von Ronnie O'Sullivan und wir kennen die beiden Finalisten der World Open. Es gab heute in den beiden sehr tollen Halbfinals zwar kein neues Weltrekordbreak, aber trotzdem eine ganze Reihe von spektakulären Szenen, einen Decider, ein weiteres Match, was einen Decider verdient gehabt hätte und eine ganze Menge Kurioses, über das wir sprechen müssen. Und es ist das offizielle Turnierende für Peter Ebdon, denn dass der das morgige Finale verfolgen kann, davon ist nicht auszugehen, denn es wird bestritten von schnell und noch schneller Ronnie O'Sullivan gegen Tapcha Onoo. Also blink and you'll miss it. Nie war es passender als fürs morgige Finale. Damit herzlich willkommen zur heutigen Besprechung der Halbfinals. Und das tun wir natürlich wie schon die meiste Zeit der Woche mit Kathi Hartinger. Hallo Kathi.
Ja, hallo Christian. Meine Güte, eine Peter Ebdon-Anspielung in Bezug auf dieses Finale. Damit hätte auch keiner gerechnet. Respekt dafür. Bevor wir richtig reinstarten in die beiden Halbfinals, die wirklich mich aus den Socken gehauen haben, wollte ich noch mal ganz kurz zurück zum gestrigen Tag, weil ich, und da wird niemand überrascht sein, mal wieder ein bisschen emotional bin. Ja, wir haben in der Sendung natürlich auch geredet über das wundervolle 153er Break von Ronnie O'Sullivan. Es hat viel Raum eingenommen, weil es in der Snooker-Geschichte viel Raum einnimmt. Und wir haben ja auch aufgezählt, wer da alles so dran beteiligt war. Und das war mir ein wichtiger Punkt, sozusagen Schiedsrichter und Gegner, die am anderen Tisch, Eurosport-Kommentatoren und so weiter, alle, die irgendwie ein Teil dieser Geschichte waren. Und dann kamen von euch da draußen so viele Reaktionen auf unseren Podcast gestern, oder Christian? Da waren wir richtig überrascht, ja, eigentlich, dass ehrlicherweise das gestern jemand hören wollte, weil ich meine, ja, das Break hat man ja selbst gesehen im Zweifel. Aber da waren so viele, so schöne Reaktionen dabei auf unsere Sendung. Also vielen Dank dafür, weil dann habe ich wirklich das Gefühl bekommen, dass wir für euch auch irgendwie so ein kleiner Teil von diesem Snooker-Geschichtserlebnis sind. Also das hat mich dann wirklich sehr gefreut und sehr gerührt, oder? Da haben ganz viele Leute haben Zitate, ja, gepostet, und jemand meinte auch, ne, so muss man an Snooker-Geschichte rangehen. Ich war wirklich ganz, ganz baff erstaunt. Damit hatte ich überhaupt nicht gerechnet, aber das ist irgendwie so schön, so der Gedanke, dass wir für euch, für unsere HörerInnen auch so ein bisschen zum Gesamtpaket Snooker wirklich dazugehören. Ha, hatte ich noch nie so gesehen, aber ja, ist schön.
Ja, quasi war wie ein kleines Revival der Snooker-Community, wenn man so möchte. Gerne mehr davon, also nicht nur was uns anbelangt, sondern generell, ja, die Snooker-Community. Und ja, es lohnt sich ja auch schon alleine über die heutigen Matches wieder zu sprechen, denn es gab zwar keine 153, und auch kein Break, was ansatzweise in die Richtung kam, irgendwas in den 130ern. Wie langweilig waren heute die höchsten Breaks. Aber es waren zwei spektakuläre Halbfinals. Das fing heute früh an mit Ronnie O'Sullivan gegen Vuiza. Und Ronnie O'Sullivan hat die ganze Woche ja unfassbar gutes Snooker gespielt, wurde vielleicht auch nicht immer so gefordert, wie er das so vielleicht in den letzten Monaten gewohnt war, aber er hat seine Gegner auch selten dazu kommen lassen, ihn so zu fordern. Sean Murphy hat ja ziemlich gut gespielt gegen ihn und trotzdem deutlich weniger Tischzeit abbekommen, aber Vuiza hat ihm heute alles abverlangt und hat das Match überraschend offen gestalten können. Das muss man ja gegen Ronnie O'Sullivan auch mal in einem Weltranglisten-Halbfinale so hinbekommen. Der Start war ein bisschen holprig, aber danach war es ein richtig offenes Match. Und nachdem Vuiza den Decider mit einer fantastischen Clearance nach hohem Rückstand erst noch erzwungen hat, dachte sich Ronnie O'Sullivan, ja, das, mein lieber Junge, kann ich auch.
Ja, das war schon gruselig, wie parallel die letzten beiden Frames verlaufen sind, nur eben in unterschiedliche Richtungen. Ich finde das einen sehr wichtigen Punkt, den Vuiza entsprechend zu ehren, weil die Konstellation Ronnie O'Sullivan spielt gegen jemanden, den er gern hat, für den er ein Mentor ist, für den er ein Idol ist, das gilt halt für alle, naja, was soll's, die haben wir schon öfters gesehen und das ging meistens nicht so gut für die Person, die Ronnie O'Sullivans Mentor ist, ne? Jetzt Uiza wunderbar da aufgetreten in diesem Halbfinale. Es stimmt, am Anfang war so ein bisschen seltsam und Mensch, was macht er denn da? Aber dann hat er sich wirklich reingekämpft in dieses Match und Ronnie O'Sullivan hat einen Haufen schöne Breaks gespielt, ne? Eine 86, eine 78, eine 97, 118 und dann diese 89 noch am Schluss. Aber trotzdem, Uiza's Breaks waren für mich noch so ein Stückchen magischer, weil er halt dagegen diesen Ronnie O'Sullivan angespielt hat und dann teilweise auch mal so einen Ball gelocht hat, da hat man dann Ronnie hinten in der Ecke sitzen sehen und da hat so ein bisschen aufgeblitzt wieder in seinen Augen, so okay, ja, das irgendwie freut's mich gerade auch, also meine ich, Küchenpsychologie mit Kathi wieder, gesehen zu haben in Ronnie O'Sullivans Gesicht, dass er das schon cool findet, auch was der Uiza da macht. Ja, und es war ein traumhaftes Match, das Niveau war unglaublich hoch, was die da an Bällen gelocht haben, kreuz und quer aus schwierigsten Lagen. Es war richtig, richtig gut. Und immer wenn ich dachte, oh, jetzt wird's aber brenzlig für Uiza, dann hat der wieder so einen Break ausgepackt, so unbekümmert, einfach Bälle in die Taschen gespielt. Und das war generell, glaube ich, das Motto des heutigen Snooker-Tages. Wenn im Zweifel dann einfach irgendeinen Granatenball da in eine Tasche reindonnern, gar kein Problem. Du wusstest teilweise gar nicht, was hier los ist an diesen Tischen. Wirklich. Ja. Und Highlight war dann doch schon wirklich das Ende des Matches, als Ronnie O'Sullivan diese 44 Punkte gespielt hat im 10. Frame und Uiza mit dem Rücken zur Wand dann an den Tisch kam und diese 77 da rausgeknallt hat. Da hat der hat nicht mal Snooker gespielt, Christian, weil das war mehr Mikado. Da lagen Bälle da musste er sich was rausfischen, dann ganz, ganz delikat. Da hatten Sachen um Millimeter nur gepasst und das war ein paar Mal schon im Match so gewesen, aber insbesondere auch in diesem 10. Frame mit der 77. Das war eine Mikado 77. Das war total faszinierend anzuschauen. Und dann kriegt er im 11. Frame, im Entscheidungsframe seine Chance und es klappt nicht, ne? Und dann kommt so eine, ja, dann kommt es nicht so richtig, ne, auf der taktischen Seite und Ronnie kommt rein und Ronnie macht diese 89, die wirklich der 77 auch in nichts nachstand und ja, was willst du machen, ne? Es war cool. Die beiden haben sich da nochmal am Schluss wirklich so als krönenden Abschluss die Breaks um die Ohren gehauen. Es war ein Fest.
Es war ein absolutes Fest und Ronnie O'Sullivan steht damit folgerichtig im Finale dieser Turnierwoche, die er ja auch ein Stück weit, nicht nur durch den Weltrekord gestern, auch generell durch sehr gute Leistungen ein Stück weit dominiert hat. Und er wird dort treffen auf Tapchaya Onu. Und das ist wirklich ein Line-up fürs Finale, was Lust auf mehr macht. Die bisherigen Matches zwischen den beiden waren teilweise unter eher kuriosen Voraussetzungen. Das erste Duell gab es damals beim German Masters in der Quali 2013.
Oh Gott.
Viele erinnern sich an dieses Match, das O'Sullivan ja verloren hat. Und nicht wenige werden dieses Match gucken und sich denken, huch, was hat der Ronnie O'Sullivan denn da gemacht? Ist ja hinlänglich bekannt. Ich weiß noch, dass ich mich auch sehr gefreut habe, als die beiden ausgelost wurden für die Weltmeisterschaft 2020. Erste Runde war das. Habe ich mich mega gefreut auf das Match und musste dann mit ansehen, wie Ronnie O'Sullivan Tapchaya Onu da mit 10-1 aus der Arena gepfeffert hat. So viel dazu. Also ich hoffe, das wird morgen ein bisschen spannender. Das letzte Duell ist auch ewig lange her, Northern Ireland Open 2020, also das ist sehr lange her, aber bevor wir über das Finale von morgen überhaupt sprechen, müssen wir natürlich erstmal darüber reden, wie der Thailänder das Finale erreicht hat. Und es ist relativ selten, dass ich mich über eine Niederlage von Judd Trump freue oder zumindest ganz gut damit leben kann, denn Tapchaya Onu ist und bleibt einer meiner Lieblingsspieler und hat heute auch wirklich die vollständige Bandbreite von allem gezeigt, was ihn attraktiv macht in seinem Spiel und was einen aber auch ab und zu mal verzweifeln lässt. Begonnen damit, dass er den ersten Frame noch verliert, obwohl Judd Trump schon 4 Snooker braucht. Geendet quasi damit, nachdem er das Match phasenweise nach und nach an sich gerissen hat durch einen fantastischen Stil im 4. Frame, durch dann 3 Centuries innerhalb von 5 Frames und dann diese Pinke, die ja normalerweise im Schlaf locht, das quasi kurz vor dem Matchball war, als er die verschossen hat, was er dafür gesorgt hat, dass es dann ein sehr kurioses Ende auf die letzten beiden, auf Pink und Schwarz im 10. Frame gab, sonst wäre das dann noch in den Decider gegangen. Also da war alles dabei heute wieder.
Wirklich, da hast du alles spüren können, was du im Snooker so gerne spüren möchtest an Aufregung. Ja, also das hatte keinen Entscheidungsframe, aber das hatte einen Entscheidungsframe, weil Frame 10 war einfach ein Entscheidungsframe. Da braucht man sich gar nichts anderes vormachen. Judd Trump, ich weiß gar nicht, was wir zu dem sagen sollen. Also ich bin froh, dass ich dem nicht nach dem Match begegnet bin, weil da hätte ich auch wirklich gar nicht gewusst, was ich sagen soll. Was machst du denn mit so einem Match? Und Chip Chiono, diese Pinke, ich meine, ja, der hat dann schon seinen Kür auf den Tisch gelegt, ne? Ich wäre da auch rausgegangen aus der Arena, hat gesagt, nee, Freunde, doch nochmal eine andere Karriere. Im Frame vorher nur 134 gespielt, 3 Frames vorher auch 134, was bei den beiden halt hieß, so 10 Minuten vorher hatte er 234er gespielt, innerhalb von diesen 10 Minuten. Und plötzlich denkst du dir, dein ganzes Leben zieht an dir vorbei, dein ganzes Snooker-Leben zieht an dir vorbei. Da waren sie wieder, die 2 verschossenen Schwarzen und gefühlten 20 verschossenen Schwarzen auf dem Weg zum Maximum Break. Alles Grauen, was man von Tip Chiono schon gesehen hat in der Karriere, wo er sich selbst im Weg stand, so kurz vor dem Ziel, hat sich dann wieder aufgebaut und in dieser Pinken kanalisiert. Und Judd Trump kam ja dann und dann gab es ja so ein Safety-Duell von Leuten, die keine Safety-Duelle mögen. Also einer noch weniger als der andere, ganz klar. Aber da konnten sie jetzt nichts anderes machen, ne? Und gerade für Tip Turner dachte ich mir halt, oh Gott, jetzt muss der ein taktisches Duell gegen Judd Trump, ja, Prost Mahlzeit, ne? Und Judd Trump flog dann auch noch pink. Also das war ganz, ganz absurd, aber dann, ja. Dann kommt Tip Chiono und tut das, was er auch an verschiedenen Stellen vorher im März schon getan hatte. Wenn es keinen anderen Ausweg gibt, dann lochst du einfach einen unglaublichen Ball. Dass der die überhaupt versucht hat. Also das im Lehrbuch steht das ja so nicht, bin ich mir ziemlich sicher, auch wenn ich keins gelesen habe, Christian. Oder so wirklich schwarz, ich meine, wie beschreibt man das? Wirklich in einem ganz komischen Winkel, ganz über den Tisch in die Ecktasche rein. Also, da guckst du nicht auf den Ball und denkst, ich bin froh, dass auf der Kamera überhaupt zu sehen war, weil die Kameraführung hat sich ja nicht gerade verbessert oder zumindest der Schnitt, ne, hat sich nicht verbessert in den letzten Monaten, welche Einstellung da ausgewählt wird jeweils. Aber da hatten sie zum Glück den Tisch auch gezeigt. Ja, und dann hat er die einfach gelocht. Und dann war das Match natürlich vorbei und Judd Trump hatte tatsächlich verloren, nachdem er gerade noch pink geflugt hatte. Also, das war unglaublich von den Emotionen her, was da alles passiert ist in diesem Match und dann vor allem am Ende. Und das ist eigentlich interessant, beide Matches waren am Ende wirklich enorm spannend und davor auch einfach hochklassig. Das war ein richtig, richtig, richtig guter und unterhaltsamer Snookertag. Aber was für ein Ende da bei Trump gegen Ono. Ja, da fällt einem nichts mehr zu ein.
Es ist sicherlich auch eine bittere Niederlage für Judd Trump. Mal wieder im Halbfinale, wie schon bei der Players Championship, als er ja das Match gegen John Higgins noch so ein Stück weit aus der Hand gegeben hatte, nachdem er sich wieder rangekämpft hatte. Aber ich muss sagen, ich freue mich fast mehr auf das Match zwischen Ronnie O'Sullivan und Tap Chiono als Ronnie gegen Judd nochmal zu haben, auch wenn es ein fantastisches Lineup ist, aber das hatten wir schon ein paar Mal. Aber Ronnie O'Sullivan gegen Tap Chiono, 2 Spieler, die man vor dieser Woche da bestimmt nicht erwartet hätte. 2 Spieler mit einer durchschnittlichen Stoßzeit von 17,4 bei O'Sullivan, 6 bei Onu, was die Saison angeht. Also wird er wirklich 2 der schnellsten Spieler auf der Tour. Besser kann es nicht laufen. Und man kann Peter Ebden jetzt auch wieder rausholen. Also der wird das morgen sicherlich nicht gucken.
Ja, auch Freunde von taktischen Duellen werden das morgen besser nicht gucken. Ja, in der Arena werden ja auch öfters mal so Schilder hochgehalten, dass die Leute sich still verhalten sollen. Da kann man morgen so einen Disclaimer hochhalten, vielleicht hier wird es keine taktischen Duelle geben in diesem Match. Nur, dass da niemand falsche Erwartungen hat und dann irgendwie mal Safety reinruft oder sowas. Ja, das werden wir morgen einfach gar nicht erleben. Und ich bin gedanklich immer noch bei etwas, was Matthias Breusch in der ersten Session gesagt hatte. Wir hatten wieder die Breusch-Frede-Kombi heute Morgen zum Wachwerden, fand ich sehr schön. Wir wissen, ne, Ronnie O'Sullivan gegen Buiza, sehr dynamisch, sehr schnell. Und da meinte Matthias Breusch irgendwann, er wird die jetzt schon gerne auch mal in so einem 30-40-Minuten-Frame sehen, wo die dann auch physisch an ihre Grenzen gehen müssen. Da dachte ich mir, was ist, wenn das jemand aus einer anderen Sportart gerade hört? Weißt du, so jemand, der Fußball spielt oder Handball oder irgendeine andere Sportart. Boah, wenn die jetzt so ein 30-Minuten-Frame spielen, dann gehen die physisch wirklich komplett an ihre Grenze. Dachte ich mir wieder. Ja. In was für einer schönen Welt des Snooker leben wir hier, oder?
Ja, 30 bis 40 Minuten, das wird auch ungefähr die Dauer sein, die morgen die erste Session dauert und die zweite Session dann wahrscheinlich so um die 50 Minuten. Ja, man macht jetzt so ein bisschen die Witze, aber gleichzeitig wissen wir auch, oft kommt es im Finale dann anders. Eine kleine witzige Randnotiz vielleicht auch noch. Es hat so ein bisschen als Gag angefangen, ne? Aber Tapcheronu ist jetzt nur noch ein Match vom, nicht nur vom größten Titel seiner Karriere entfernt. Da müssen wir, können wir auch noch mal drüber sprechen, was das für ihn überhaupt bedeuten würde. Der hat zwar schon einen Titel geholt, aber naja, das Shootout halt. Aber der könnte Xiao Guodong jetzt aus der Tour Championship schmeißen und auf einmal muss auch Ding Junhui vielleicht doch noch mal zittern. Das Double aus World Open und Tour Championship, das wird jetzt immer wahrscheinlicher.
Aber es wäre schon krass, also Xiao Guodong aus der Tour Championship zu werfen nach der Saison. Der war für mich da drin zementiert, aber ist er offensichtlich nicht. Krass.
Dafür ist ja Gary Wilson dabei. Nein, keine Angst.
Gott sei Dank.
Das war ein Gag.
Ja, keine Sorge, Christian, so bewandert bin ich doch noch mit der Tour Championship. genau, nee, ja, es ist kurios, was Tapcheronu gerade aus dieser Woche macht, aber beide, und ich habe jetzt schon Angst vor unserer WM-Vorschau, Christian, weil ich meine, wenn diese beiden ohne jede Formkurve, ohne jede Statistik, die einem sagen würde, naja, kommt Freunde, das wird was diese Woche, stehen die plötzlich im Finale. Aber was wird denn das für eine WM-Vorschau wieder? Habe ich auch dran gedacht, Luca Brissell hat doch dieses neue Abo-Angebot auf Instagram, wo man irgendwie so seinen privaten, so speziellen Kanal da verfolgen kann und dafür zahlen kann und da bestimmt ganz tollen Content bekommt. Ich weiß nicht, ob von euch jemand oder du, Christian, das gemacht haben, aber also das, ich weiß nicht, das ist irgendwie so ein bisschen, als würde Luca Brissell jetzt aus der Versenkung auftauchen und jetzt stehen die beiden hier im Finale, also irgendwie ist wieder alles möglich und das ist ja auch erfrischend im Snooker, aber generell wirklich, was für eine Turnierwoche. Was für ein Sponsor, was für eine Turnierwoche, das macht richtig Spaß. Es hat als Sympathieturnier angefangen mit den ganzen tollen Leuten, die sich qualifiziert haben. Dann hatte ich ein bisschen Sorge, weil so viele davon sehr schnell auch wieder rausgeflogen sind. Aber jetzt sind wir wieder komplett da und ich stelle jetzt mal die Frage in den Raum, weil man bei Finals ja nie weiß, wie es dann am Schluss läuft, aber ist das vielleicht vom Niveau her jetzt diese Woche, auch mit der 153 natürlich, ist das das beste Turnier der Saison gewesen, rein spielerisch, seit Saudi-Arabien?
Ja. Ja. Ist eine Diskussion, die man aufmachen kann, ja. Lassen sich viele Argumente für finden. Aber wir müssen auch kurz noch mal darauf eingehen, welch phänomenaler Wortwitz dir gerade mit rausgeflogen gelungen ist zu Beginn der Turnierwoche.
Dankeschön.
Gerne.
Das war ähnlich gewollt wie die Pinke von Judd Trump im letzten
Frame. Ich würde die gar nicht als allzu abwegig ansehen, dass er das billigend in Kauf genommen hat, wie es ja auch so schön heißt. Auf jeden Fall, ja, es ist ein fantastisches Turnier und ich bin mir ziemlich sicher, das wird auch morgen auf unheimlich gute Weise zu Ende gehen. Und es trifft auch nicht den Falschen, wobei ich jetzt sagen muss, meine Sympathie ist dann klar, relativ klar verteilt. 19 Frames werden maximal gespielt. 175.000 Pfund gibt es für den Gewinner. 7 Uhr geht's los. 12.30 Uhr gibt es die zweite Session. Ja, einschalten. Und man weiß ja jetzt schon, man hat so knappe 5 Stunden Zeit, dann Pause zwischen den beiden Sessions. muss man sich erstmal überlegen, was man in der Zeit macht, Kadi.
Ja, genau. Also mein Tipp ist auch, erst Snooker gucken, dann zum Bäcker morgen.
ja, definitiv guter Tipp. Werden wir so machen. Und wir werden das Finale natürlich auch zusammenfassen, dann hier bei Total Clearance. Das war's von uns erstmal für heute. Mit zwei fantastischen Halbfinals aus Yushan morgen das Finale zwischen Ronnie O'Sullivan und Tapchaya Unu.
Er hat alles gewonnen. Meisterschaften, Pokale, die Champions League. Und trotzdem, für viele bleibt Stefan Effenberg bis heute ein Feindbild. Ein Moment hat dafür gereicht. Dallas 1994, ein Mittelfinger und eine Karriere im DFB-Team, die ab da quasi vorbei war. Doch da beginnt sie eigentlich erst, die eigentliche Geschichte des Stefan Effenberg. Die Geschichte eines Spielers, der nie gefallen wollte, der nie zurückgerudert ist und der bereit war, alles zu verlieren, nur nicht sich selbst. Vom Tiger zum Chefe beim FC Bayern, vom Ausgestoßenen zum Champions-League-Sieger. Das ist die Geschichte von Stefan Effenberg. Alles gewonnen, außer die Menschen. Ab sofort bei den 100 Fußballlegenden überall, wo es Podcasts gibt.
Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Kati Hartinger und Christian Oehmicke.